Heute im Gespräch mit dem Schauspieler Guido Lamprecht über das Stück Das Beste aller möglichen Leben. Und da ist es natürlich immer günstig, wenn Sie mal ganz kurz die Geschichte, die auf der Bühne gezeigt wird, umreißen.
Also das ist von Noah Heidle, amerikanischer Autor. Geschrieben hat er das vor, glaube ich, so 15 Jahren. Das ist so ein Vielschreiber, der wird auch relativ viel in Deutschland, wurde in Deutschland viel gespielt, wird auch wieder nächstes Jahr mehrere Sachen von ihm kommen. Der war sogar mal in Mainz Hausautor eine Zeit lang. Und wir haben während der Probenarbeit auch das Glück gehabt, mit ihm mal zu skypen. Sehr interessanter Typ, schreibt auch viel für Hollywood. So richtig große Hollywood-Filme, schreibt auch viel für Netflix. Und es ist eigentlich eine Modellgeschichte. Also ein kinderloses Ehepaar findet morgens um 5 ein Kind vor der Tür, was gerade geboren ist, mit einem Zettel, dass die Mutter es nicht aufziehen kann, ob sie sich um das Kind kümmern wollen. Und das Kind durchläuft in knapp 2-3 Stunden das ganze Leben, also von Kindheit bis zum Tod. Also große Entwicklungssprünge. Und das Interessante an dem Text finde ich, sehr angenehmer schwarzer Humor. Es ist ein eindeutiges Modell. Also es gibt ja im Theater immer, dass man sagt, Familie, die kleinste Zelle der Gesellschaft, in der sich alles abbildet. Und das ist da exemplarisch gut gelungen, finde ich. Also wie die beiden Eltern eigentlich das Kind schreiben. Also so wie wir jeden Tag durch unsere Handlungen, durch unsere Sprache, durch das Miteinander ja die ganze Welt bauen und prägen, in der wir uns bewegen, das sieht man da sehr deutlich.
Das Kind altert in diesen 2 Spielstunden, die Eltern auch?
Nee, für die sind das diese 2 Stunden. Und also sozusagen am Anfang ist das Kind sehr offen, sucht nach Liebe, Anschluss, will lernen, will alles verstehen. Es gibt dann den ersten Sprung hin zum Jungen, könnte man denken, das ist vielleicht 12 oder 13. Irgendwann gibt es einen Sprung zum erwachsenen Mann und dann gibt es einen Sprung richtig zu einem alten Greis. Und die beiden begleiten das eigentlich und sind immer wieder geworfen. Das finde ich auch den Vorteil des Stücks, dass es darum immer wieder die Zuschauer auch überholt. Weil dieses Kind durch diese Sprünge, durch das, was es lernt, die Ereignisse und die Situation unheimlich forciert. Und man relativ schnell sieht, wie das Kind alles aufsaugt und wie es das umsetzt.
Das heißt, das ganze Familienleben spielt sich auch in dieser Zeit ab. Und ist es dann so, dass man annehmen kann, das Kind stirbt, also es scheidet wieder aus und die beiden bleiben zurück und sind dann wieder kinderlos, also verwaisen sozusagen wieder, oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Doch, für die findet eine Wahnsinnsentwicklung statt. Ich glaube, also wesentlich ist das eigentlich, was den beiden Eltern passiert. Am Anfang gibt es sozusagen so eine amerikanische Idylle, man denkt so, dass die leben da so ihr normales Vorstadtleben, und durch das Kind brechen eigentlich alle vorhandenen Konflikte auf. Ich weiß noch nicht, wie viel man da schon verraten soll von so einem Stoff. Da gibt es natürlich große Probleme in der Beziehung und eigentlich ein ziemliches Desaster, was aufbricht. Und eigentlich finden die beiden aus ihrer Sprachlosigkeit des Zusammenlebens irgendwie wieder zu sich. Eine Art Katharsis, eine harte Katharsis.
Soweit ich das überblicke, sind Sie das Findelkind, dann der Jugendliche, der erwachsene Mann, der Greis. Und aus der Sicht dieses Kindes, es ist ja eine Dreierkonstellation, was ist aus Ihrer Sicht, so wenn Sie es spielen oder als Sie es erarbeitet haben, als Sie sich da reingefunden haben, wo liegen denn die wunden Punkte oder die Bruchlinien? Greifen Sie das instinktiv auf oder wird je nach Alter genau danach gesucht?
Also die Sprünge in der Entwicklung, finde ich, finden statt vor allem durch das, was das Kind halt erlebt. Am Anfang, wie gesagt, eine große Sehnsucht, einfach irgendwo hinzugehören, Teil zu sein, geliebt zu werden, sagt er auch sozusagen, es gibt Menschen, die sich jetzt um meine Bedürfnisse kümmern. Eigentlich bereit zu großer Liebe, wie die meisten Kinder, ist er sehr kooperativ. Und nach und nach begreift er halt, dass da unheimlich viel Fake am Start ist, dass die beiden sich was vormachen, dass der Mann trinkt, dass sie tablettensüchtig ist, was später erst rauskommt, dass es Gewalt gibt in der Beziehung, dass er wahnsinnig schnell natürlich alles erfasst, Zeitung liest, also spürt, was in der Welt eigentlich ist, dass viele Dinge verlogen sind, dass eine große Brutalität auch herrscht. Es gibt ja auch so Geschichten über Wunderkinder oder hochbegabte Kinder auch, die eben relativ früh alle Fakten erfassen können, aber noch gar keinen emotionales Gerüst haben, das zu verarbeiten. Und da gibt es sozusagen viele Kinder, die dann sehr verzweifelt sind, weil sie schon spüren, was für eine Welt das ist. und noch keine Handwerkzeuge haben, damit umzugehen. Ich glaube, das passiert dem Kind und darum gibt es wahnsinnig starke Überreaktionen, gibt starken Trotz. Es gibt irgendwann Wut und irgendwann auch Brutalität. Und es gibt dann eigentlich wie in so überspitzten Situationen, wie gesagt, das alles mit dem schwarzen Humor, wie man das so von Rockstars auch kennt, ne? Er ist sozusagen der wilde Jugendliche, irgendwann Drogen, irgendwann Heroin, irgendwann die Läuterung, irgendwann was Messiashaftes, also sozusagen die Einkehr zu was Religiösem und dann sozusagen die Abgeklärtheit vielleicht am Ende des Lebens. Und das halt in so einem Zeitraffer.
Und Sie sagten ja am Anfang, das ist eine Modellgeschichte. Ein Modell, wenn man das jetzt nicht im technischen Sinne aufs Theater verwendet, versteht, wenn man es vielleicht mehr als auf die gesamte Gesellschaft verwendet, könnte man dann sagen, also diese beiden Erwachsenen, die das Kind bekommen, sind die Arrivierten, das ist das stabile gesellschaftliche System und dann kommt was Unbekanntes rein, man weiß ja auch nicht, woher das Kind ist. Und dieses Unbekannte wittert also die Verlogenheit und das nicht das, was es am Vordergrund sieht, auch das ist, was dahinter liegt. Es entsteht dann Wut und so weiter und so fort. Könnte man das etwas metaphorischer so sehen?
Also im Modell ist es ja schon eindeutig, weil das Kind halt kein normales Kind ist, sondern weil es halt über diese speziellen Begabungen verfügt, weil es so viel weiß, weil es so schnell lernt, weil es so schnell alle Dinge erfasst, weil ja eine Eltern-Kind-Beziehung durchgespielt wird, die es ja nicht wirklich gibt, die sich in der Kürze der Zeit ja gar nicht entwickeln kann, obwohl beide das ab einem gewissen Punkt probieren. Natürlich ist es gemacht an einem Ausschnitt aus so einem mittlerer Westen in den USA und so eine normale Kleinstadtfamilie oder sowas. Aber es ist schon eher was Gesamtgesellschaftliches, worum es geht. Das ist keine Coming-of-Age-Geschichte, wie man jetzt denken würde, sondern es geht wirklich eher darum, wie das Leben Menschen deformieren kann, wie unterschiedlich sie darauf reagieren und dass wir eine eigene Verantwortung haben über unser Tun, das Umgehen miteinander, wie wir die Welt bauen und gestalten. So ist sie dann halt, ne? Was sich sozusagen in so einer Familienkonstellation abgebildet wird. Aber eigentlich meint es, dass wir jeden Tag die Welt organisieren, in der wir uns bewegen.
Es ist ein Drei-Personen-Stück. Ja. Und Sie sind die ganze Zeit zu dritt präsent. Ja. Ist das eigentlich für einen Schauspieler ein anstrengenderes Arbeiten, als wenn man in einem größeren Ensemble, man geht doch mal hinter die Bühne, hat mal eine Pause und kann man vielleicht mal durchschnaufen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ist es ein intensives Stück für Sie?
Ja, total. Also es war schon in der Erarbeitung sehr intensiv, weil man konnte auch, es gibt relativ harte Szenen auch, wo man vielleicht als Spieler auch Manschetten hat, ist das, will ich mich so zeigen, will ich die Situation so erleben. Das hat aber sehr gut funktioniert bei uns im Team. Wir spielen, glaube ich, 2 Stunden 10. Man hat sonst immer Momente zum Absetzen. Wenn ich mal die Bühne kurz verlasse, um mich umzuziehen, das ist noch hektischer hinter der Bühne, weil es wahnsinnig schnelle Umzüge sind, damit es weitergeht. Und man ist natürlich dann, kommt auf einen anderen Trip, weil man die ganze Zeit beschäftigt ist. Man kommt nicht zum Reflektieren, sondern ist immer in Situationen, die Situationen springen. Das ist schon nochmal ein anderes Erleben als bei einer Arbeit, wo du mal eine Szene frei hast, mal weggehst, dich auf die nächste Situation konzentrierst, vielleicht sogar nochmal einen Text durchgehst. Hier bist du einfach am Agieren, im Moment vorantreiben. Das ist schon nochmal, also es ist auch sehr anstrengend, ja.
Als Sie dann an das Stück gegangen sind, die Auswahl liegt nicht bei Ihnen, die Stücke werden ja durch andere ausgewählt, aber als Sie dann mit den beiden Kollegen Regie, Dramaturgie ans Stück gingen, hatten Sie da klar, worauf es hinausläuft oder ist das erst in der Erarbeitung entstanden? Also spielen Sie die Geschichte durch mit so einem inneren Zielpunkt oder gibt's das gar nicht in diesem Stück?
Also ich fand den Text schon, als ich ihn gelesen habe, sehr gut. Ich habe auch sofort die Komik erfassen können. Das ging nicht allen so beim ersten Lesen. Ich habe für mich sofort eigentlich auch verstanden, dass es gibt eine Szene, wo er seine Eltern, in Anführungsstrichen, sind ja nicht seine Eltern, irgendwann auch vergewaltigt. Es gibt eine Dialogszene mit der Mutter allein irgendwann, als er groß ist und einfach um zu provozieren oder weil es einfach aus Nihilismus oder wie Caligula vielleicht, ich kann tun, was ich will, sich während des Gesprächs einfach einen runterholt. Und ich habe aber trotzdem die Komik und das Modell in dem gesehen und das sofort gemocht. Und ich habe auch gesehen, dass es ein guter Text ist, gute Literatur ist einfach. Ein bisschen die Fassung, mit der wir gearbeitet haben, da kommt der ein bisschen wie der Paartherapeut aus der Hölle. Und wir haben aber versucht, in der Arbeit Wert darauf zu legen, dass er nicht von vornherein alles weiß über alle Konstellationen, sondern dass er wirklich am Anfang ein naives Wesen ist, was bereit ist, wie ein Schwamm alles aufzunehmen und dass die Entwicklung tatsächlich innerhalb des Stückes erst stattfindet.
Das heißt, dass der Junge, das Kind, als Kind auch das Produkt des Lebens mit den beiden Erwachsenen, seinen Eltern ist und nicht als das böse Element vorgefertigt da quasi wie ein Kuckucksei reingegeben wird?
Ja, in dem sozusagen, das ist ja eine Setzung vom Autor, dass es ein Sohn ist und keine Tochter. Insofern versucht natürlich der Vater sehr stark durch seine maskuline Sicht auf die Welt, auf die Frau, wie man als Mann agiert. Also das prägt ihn sehr und er nimmt das alles auf. Und es gibt so richtig exemplarische Szenen, wo er über das Wort Fotze referiert wird. Warum das ein Mann wie einsetzt, was, wozu das dienlich ist. Und er versucht, alle diese Sachen aufzunehmen, weil er sie natürlich erstmal glaubt, weil das sind ja seine ersten Ansprechpartner im Leben und die sind für ihn gültig. Und die beiden Eltern rasseln eigentlich relativ naiv da rein und bauen sich ihr eigenes Monster, was dann irgendwann zurückschlägt. Ja.
Und dann Richtung Stückende hin sind den beiden Erwachsenen dann die Folgen des Tuns klar geworden oder stehen sie staunend, verzweifelt, fassungslos vor den Ereignissen, die sich dann entwickelt haben?
Also ich glaube, die Spielweise tut nochmal einiges dazu, also dass wir den Schluss sehr lakonisch spielen. Aber die Quintessenz ist schon, dass die beiden so aufgerissen sind und sagen, dass sie versuchen wollen, anders miteinander umzugehen, bestimmte Dinge zu ändern und tatsächlich bereit sind, ein eigenes Kind haben zu wollen. Also das kann man nun als Zuschauer ja lesen, wie man möchte, aber eigentlich gibt es tatsächlich eine Entwicklung, dass durch diese Katharsis, durch ihr eigenes Erleben, was auf sie zurückgeschlagen ist, sie ihr Leben und ihr Zusammensein und ihre vorherige Sprachlosigkeit und wie sie ihre Beziehung leben, nochmal neu betrachten.
Kann man sagen, das ist dann so ein Plädoyer für Kinder, ja, aber bitte erst, wenn ihr euch über euch selbst im Klaren seid?
Also kitschig ist der Autor nicht. Also er stellt das zur Verfügung, dass man das denken könnte oder dass es ein Weg ist, sozusagen über Reflexion des eigenen Seins irgendwo anders hinkommen kann. Wie jede Paartherapie natürlich auch, also dass Beziehung auch Arbeit ist, so könnte man es lesen. Andererseits ist es aber auch vielmehr sozusagen von ihm ja eine Momentaufnahme, wie er Leben empfindet und wie schwierig das ist, jeden Tag das neu zu greifen und zu leben.
Herr Lamprecht, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.